Christus eigentlich am Kreuz erlitten. Ich bete noch, lieber Vater, wir möchten dich wieder einladen, dass du unser Lehrer bist. Schenk uns die Weisheit und das Verständnis deines Geistes. Herr, nimm weg die Dinge, die nicht von dir sind. Nimm auch die Dinge weg, Herr, aus unseren Gedanken, die uns bedrücken, die uns verwirren, die uns durcheinander bringen. Schenk uns Klarheit im Reden und im Verstehen. Und ich bete, dass dein Name geehrt wird und dass wir gesegnet sind durch dein Wort. Amen. Wenn wir über das Kreuz reden, muss uns bewusst sein, dass für die meisten Menschen ist das Kreuz eine totale Blödheit. Für die meisten Menschen ist es eine Dummheit. Die können überhaupt nichts damit anfangen. Darum steht da, das, was wir auf der Scheichenspitze am Gipfelkreuz eingeschnitzt haben, 1. Korinther 1,18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und das muss uns bewusst sein, für die Menschen ist und bleibt das Kreuz eine Torheit. Es ist nichts, was man leicht verstehen kann. Oder wo man sagt, ja genau, das ergibt Sinn. Und auch für viele Christen, die haben vom Kreuz nicht so viel einfach Lehre. Sie wissen nicht genau, was es bedeutet. Ich habe vor kurzem mit einem geschrieben, mit denen habe ich ein paar Mal hin und her geschrieben, E-Mail. Er war interessiert und du nicht, aber er hat mir dann geschrieben, die Christen sind auf der ganzen Welt die einzigen, die vor einem Folterinstrument niederknien. Wenn Christus erst in diesem Jahrhundert den Märtyrertod gestorben wäre, dann würdet ihr alle kleine elektrische Stühle um euren Hals tragen. Für die meisten Menschen ist Kreuz eine Torheit, so wie der elektrische Stuhl. Ich verstehe das Argument, er hat gar nicht Unrecht. Das Problem ist nur, er hat es nicht verstanden. Es ist eine Torheit. Ich kriege viele Fragen über das Kreuz. Die Fragen zum Beispiel sind, warum hat Jesus sterben müssen? Hätte Jesus nicht auch einen natürlichen Tod sterben können? Wenn wir durch seinen Tod gerettet sind, warum ist er noch nicht im Bett gestorben? Andere Frage ist, musste der Tod so grausam sein? Hätte es nicht ein bisschen humaner zugehen können? Andere Frage ist, wodurch sind wir eigentlich gerettet? Durch den Tod Jesu oder durch das Kreuz? Durch was sind wir eigentlich gerettet? Gute Fragen, die Bibel gibt uns auch gute Antworten. Darum das Erste, Blut ist der Träger des Lebens. Genau genommen ist es weder das Kreuz noch der Tod Jesu, durch den wir gerettet sind. Weder noch, sondern durch sein Blut. Das Blut ist das Wesentliche. Indem Jesus sein Blut vergossen hat, ist er natürlich auch gestorben. Darum sagen wir in der Kurzformel, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Aber sein Tod hat nichts bewirkt, sondern das Blut. Sein natürlicher Tod hätte uns nicht retten können. Blut ist sowohl im medizinischen als auch im biblischen Sinne die Dynamik und der Träger des Lebens. Das Leben ist im Blut, so sagt man das. Darum zum Beispiel war es im Alten Testament verboten, ungeschächtete Tiere zu essen. Das heißt Tiere, wo das Blut nicht ausgerunnen ist. Im 1. Mose 9 lesen wir, alles was sich regt, Gott sprach zu Noah, alles was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Nur Fleisch mit seiner Seele, mit seinem Blut, das sollt ihr nicht essen. Blut ist für Gott gleichbedeutend mit Leben oder Seele. Und im 3. Buch Mose lesen wir, das habe ich da aufgeschrieben, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung, da haben wir wieder das Wort, Sühneort, gell? Sühnung für eure Seelen zu erwirken, denn das Blut ist es, das die Sühnung tut, durch die Seele in ihm. Es ist einzig und alleine das Blut Jesu, das was uns die Vergebung bringt. Im Hebräer lesen wir deshalb noch viel klarer, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Gott kann nicht vergeben, wenn sein Sohn nicht an unserer Stelle gestorben wäre, sein Blut vergossen hätte. Das heißt, das Blut ist die einzige Währung, um Leben zu retten. Blut muss gegeben werden, um Leben zu retten. Das ist der klare Gedanke aus der Bibel. Darum, wodurch sind wir gerettet? Durch das Blut Jesu. Zweitens, hätte Jesus auch einfach so sterben können? Hätte er nicht. Jesus übrigens hätte nicht sterben können. Jesus war nie gestorben. Weil der Tod, lesen wir in der Bibel, kam erst durch die Sünde. Jesus hatte keine Sünde. Er wäre nie gestorben, sondern er wäre verwandelt worden. Wäre er nicht am Kreuz gestorben. Und was wichtig ist zu verstehen, Jesus gab sein Leben. Niemand hat das Leben von Jesus genommen, kein einziger Mensch. Jesus hat sein Leben freiwillig gegeben. Er konnte es nur hingeben. Darum lesen wir, ich habe das aufgeschrieben, Johannes 10, Vers 17 und 18. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Niemand hat das Leben Jesu genommen, er hat es gegeben. Peter Wiegand, den rufe ich aber mal an, wenn ich mich nicht mehr auskenne, der hat mir darauf hingewiesen, hat er mir gesagt letztlich, dass Jesus bis zur letzten Sterbenssekunde in voller Kontrolle seines Lebens war. So was ist typisch Peter Wiegand, das findet er. Im Johannes 19, Vers 30, ja, hat es nicht aufgeschrieben, na, da steht, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. Und wisst ihr, was interessant ist? Ich weiß nicht, ob schon mal ein Mensch gesehen hat, ob sie etwas gestorben ist. Aber meistens ist es so, dass der Sterbende zuerst stirbt er und dann lässt er den Kopf fallen. Das ist normal. Bei Jesus war es umgekehrt. Er hat zuerst den Kopf geneigt. Und dann hat er seinen Geist übergeben. Das heißt, bis zum Schluss hat Jesus volle Kontrolle über sein Leben gehabt. Und dann hat er mit einem Kopfnicken gesagt, okay, jetzt können Sie es nehmen. Niemand hat sein Leben genommen, er hat es gegeben. Freiwillig. Um die Gerechtigkeit seines Vaters wiederherzustellen und um uns zu erlösen. Und darum habe ich da unten aufgeschrieben, weil die Formulierung hat mir schön gefallen. Der Eugene Peterson, auch einer der Autoren, die ich sehr gerne lese, hat geschrieben, die Kreuzigung von Jesus Christus ist ein überwältigendes, einmaliges Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Es gibt keine militärische Schlacht, keine geografische Erforschung, keine wissenschaftliche Entdeckung, kein literarisches Werk, keine künstlerische Leistung in der Musik, Architektur oder Malerei. Keine Heldentat, die man damit vergleichen kann. Die Kreuzigung Jesu ist einmalig, gewaltig, ohne Beispiel und ohne Parallele. Das Kreuz Christi ist nicht ein kleiner Zufall in der politischen Geschichte des ersten Jahrhunderts oder die Illustration für eine mutige Opfertat. Das Kreuz Christi ist der Mittelpunkt der Geschichte. Das Zentralereignis, dem alles andere untergeordnet ist. Die Kreuzigung Jesu ist keine Hintergrundmusik, sondern der Mittelpunkt des Menschheitsdramas. Weil das Kreuz hat es ermöglicht, dass Gott vergeben kann und wir erlöst sein können. Am Kreuz starb nicht irgendein Held, sondern der Sohn Gottes. Er starb nicht für eine Idee, sondern er starb, damit wir gerettet werden können. Das ist ein Riesenunterschied. Und was keine Religion, keine Ideologie, keine Philosophie zustande bringen konnte, hat Christus am Kreuz vollbracht. Das Kreuz ist der einzige Ort in diesem Universum, wo ein Mensch seine Schuld abladen kann und aus der Welt schaffen kann. Es gibt keinen anderen Ort, wo du deine Sünde loswerden kannst. Darum ist das Kreuz so entscheidend. Manchmal frage ich, speziell bei Teenager, wenn ich rede, sage ich, was ist das Größte, was Gott jemals da hat? Die meisten sagen, ja, die Millionen von Galaxien, die Sterne. Es ist allerhand. Die anderen sagen, die DNA, die menschliche Beschaffung. Andere sagen Wasser, Feuer, alles Mögliche. Und ich sage dann, frage die Jugendlichen, was hat es Gott gekostet, als er das Universum geschaffen hat? Und die Antwort ist, 6 Tage. Das ist alles. Vielleicht war es länger, wir wissen es, um das geht es jetzt nicht. Aber es hat Gott nicht viel gekostet, das Universum zu machen. Was hat es Gott gekostet, um dich zu retten? Seinen Sohn. Und wisst, Frere Heim auch denkt, ja, warum hat er seinen Sohn da gegeben? Ich meine, seinen Sohn kann man ja geben. Warum hat er sie nicht selber gegeben? Das habe ich nur gesagt, bis ich Kinder gehabt habe. Weil wenn du mich heute fragst, wen bringst du lieber um? Dich selber oder dein Sohn? Die Wahl fällt mir nicht schwer. Ich bringe viel, ich darf das eine und das andere nicht gehen. Aber mir würde es viel leichter fallen, mich umzubringen wie mein Sohn. Erst dann erkennt man, was Gott am Kreuz getan hat. Es ist interessant, die Bibel hat 1189 Kapitel. Magst du nicht merken, Haufen halt. 130.173 Verse. Für die 1189 Kapitel sprechen vielleicht 20 Kapitel über die Schöpfung. Ersten Buch Mose, Jesaja, ein paar Psalmen. Die anderen 1169 Kapitel sprechen über die Erlösung des Menschen. Mensch, wo bist du? Weil das hat seinen Sohn gekostet. Vom Blickpunkt des Vaters ist die Kreuzigung das größte Geschehen im Universum. Jetzt kommen wir zur Frage, was hat Christus am Kreuz genau erlitten? Und da werden wir wahrscheinlich auch wieder ein paar Überraschungen erleben. Die weiß man nicht, einfach Dinge, die man nicht so oft hört, leider. Wisst ihr, was ich früher gedacht habe? Gesagt habe ich es nie, weil wir es nicht sagen traut haben. Aber denkt habe ich es. Und ich war nicht überrascht, wenn einige von euch genau das Gleiche denken. Ihr so denkt, ja, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, einen fürchterlichen Tod. Wenn ihr den Film Passion gesehen habt, der weiß, wie fürchterlich das war. Das war sicher fürchterlich, das hat brutal weiter, die Schmerzen sind unbeschreiblich und so weiter. Er hat wirklich viel für mich da, aber wisst ihr, was ich mir auch gesagt habe? Nach 3 Tagen ist er von den Toten auferstanden. Das hat er ja gewusst. Also was ist jetzt wirklich? Ich meine, wenn ich jetzt am Morgen verurteilt werde zu Tode, einen fürchterlichen Tod, dann hätte ich wahnsinnige Angst und das war schon ein Wahnsinn. Aber wenn ich gleichzeitig wisse, 3 Tage später, wie ich von den Toten auferweckt, ja, dann konnte ich damit leben. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man rein so menschlich redet. Das war mein Denken. Und darum habe ich nicht ganz verstanden, habe ich aber gedacht, ja, Jesus hat schon gelitten und so, aber so gewaltig war es ja auch wieder nicht. Er hat ja gewusst, dass er nach 3 Tagen wieder aufersteht. Jetzt ist die Frage, was hat Jesus wirklich erlitten? Was ist jetzt? Warum ist es so gewaltig? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es auf in Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Und die Verse 5 bis 9 oder 5 bis 8. Philipper 2, 5 bis 8 ist eine ganz wichtige Passage, da hast du nämlich das ganze Evangelium in ein paar Verse zusammenpresst. Da wird es kurz und klar beschrieben. Philipper Kapitel 2, ein bisschen schwarz und finden. Du musst in Römer, Korinther gehen und dann kommst du bald einmal hin. Kleiner Brief. Philipper 2, Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Was bedeutet das? Er machte sich selbst zu nichts, er erniedrigte sich selbst, er wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Als Jesus im Garten Gethsemane, das kennt die meisten von euch nicht mehr an, am Tag bevor er gekreuzigt wurde, waren sie im Garten Gethsemane, er mit seinen Jüngern. Und da hat Jesus gebetet, dreimal. Dreimal hat er gebetet, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ein Kelch ist so ein Gefäß. Und das Gefäß war voll und den Kelch hat er trinken müssen. Und ich habe mich immer gefragt, was war in diesem Kelch? Warum hat Jesus so Angst vor diesem Kelch gehabt? Wir lesen im Gebet, hat er geschwitzt, dass sein Schweiß wie Blutstropfen von der Stirn fielen. Das muss gewaltig gewesen sein. Was war in dem Kelch? Und wenn man dann weiterliest und die gesamte Geschichte sieht, erkennt man, in diesem Kelch war der Abschaum der Welt. Jede Sünde, jede Kindesvergewaltigung, jeder Diebstahl, jeder Stolz, jede Lüge, jede Lieblosigkeit war in diesem Kelch und den musste er trinken. Darum lesen wir im 2. Korinther 5, 21. Gott hat seinen Sohn Jesus für uns zur Sünde gemacht. Er wurde zur Sünde, er hat die Sünde getrunken. Nicht wie ein Buckelsack tragen. Er wurde zur Sünde. Und da ist interessant zu sehen, Adam, der erste Mensch, zerstörte die Beziehung zu Gott im Garten Eden. Jesus Christus wird in der Bibel genannt, der letzte Adam, hat in einem anderen Garten, in Gethsemane, diese Beziehung wiederhergestellt. Im Garten von Eden hat es der erste Adam zerstört. In Gethsemane hat es der letzte Adam wiederhergestellt. Die Beziehung von Gott zu Mensch. Als Jesus schuldig gesprochen wurde am Kreuz, trug er unsere Sünde. Alles, was schier ist an uns, hat er getragen. Und Jesus, wie er aufgeschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht der Ausruf eines Heiligen, sondern das ist der Aufschrei eines Sünders. Er ist zur Sünde geworden. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Ich-Bin-Worte Jesu. Jesu hat gesagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weinstock, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind die berühmten Ich-Bin-Worte Jesu. Aber ein Ich-Bin-Wort hört man kaum. Steht im Psalm 22, Vers 7. Ist ein messianischer Psalm, das heißt, es handelt über Christus. Und wisst ihr, was da steht? Werdet ihr überrascht sein. Da sagt er, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ich bin ein Wurm. Habe nie eine Predigt drüber gehört. Jesus am Kreuz hat er gesagt, ich bin ein Wurm. Ein Wurm ist nicht das attraktivste Insekt, um den Schöpfer der Schöpfung zu beschreiben. So hat er sich selbst beschrieben. Jesus hat auch gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn ich da bin, ist Licht. Aber wisst ihr, was am Kreuz geschehen ist? Zwischen 12 Uhr und 3 Uhr nachmittags? Es war total finster. Das Licht wurde ausgeblasen. Der, der das Licht ist, ist zur Dunkelheit geworden, weil er dort unsere Sünde bezahlt hat. Kannst du nachlesen im Lukas Kapitel 23. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt jetzt bitte auf Jesaja Kapitel 53. Also im Alten Testament geht es zu den Psalmen, dann ein bisschen weiter, dann kommt noch Sprüche und Prediger und dann kommt es zum Jesaja. Ungefähr in der Mitte von der Bibel. Wenn du es nicht findest, fragt dein Nachbarn vielleicht. Jesaja 53. Und wenn ihr keine Bibel dabei habt, ich habe es eigentlich da aufgeschrieben auf dem Zettel. Ich möchte euch aber alle ermutigen, leistet es in eurer eigenen Bibel. unterstreicht es, so merkt man es. Und ich möchte nicht bei Kapitel 53 anfangen, sondern in Kapitel 52, Vers 13. Kapitel 52 und Vers 13. Das ist messianisch, das ist vorausschauend auf das Kreuz. Und er schreibt: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Damit ist Messias gemeint, der Christus. Das ist geschrieben 600 Jahre vor der Kreuzigung übrigens. 600 Jahre bevor es geschehen ist. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Das spricht vom Kreuz. Vers 14. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und dann im Vers 53, Vers 2, da habe ich da weitergemacht. Vers 2, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgesprossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf und so weiter. Diese Beschreibung der Kreuzigung ist so lebendig. Der war aber nicht dabei, er hat 600 Jahre vorher geschrieben. Darum haben einige Theologen, die was nicht glauben, dass die Bibel Wort Gottes ist, haben gesagt, ja, der Jesaja 53, der ist nach der Kreuzigung geschrieben worden, weil das kann keiner vorbeischreiben. Aber jetzt haben wir die Toten, die Rollen vom Toten Meer gefunden. In die 40er Jahre. Und die hat man untersucht. Und da hat man den Jesaja-Brief gefunden. Die ganze Rolle. Und Jesaja 53 ist mittendrin. Und diese Rollen sind 100 Jahre älter, als Christus geboren wurde. Dieses Kapitel hat existiert 600 Jahre, bevor Christus gekreuzigt wurde. In den Evangelien lesen wir, dass sie Jesus, wie er zum Kreuz ist, angespuckt haben, dass sie ihn mit Fäusten geschlagen haben. Sie haben ihn nackt ausgezogen, als Schande. Übrigens, Jesus hat am Kreuz nicht nur unsere Sünde getragen, sondern auch unsere Schande. Viele Menschen schämen sich. Man nennt es Minderwertigkeitskomplex aus verschiedenen Dingen. Manche schämen sie, weil sie Single sind. Manche schämen sie wegen ihrem Ausschauen. Manche schämen sie, weil sie nicht so gescheit sind. Und was Jesus am Kreuz getragen hat? Deine Schande, deine Scham. Er wurde nackt ausgezogen, das war für einen Juden das Schlimmste. Er hat alles getragen. Für dich. Du brauchst es nicht mehr getragen. Dann haben sie eine Dornenkrone aufgesetzt und dann haben sie verspottet, sei gegrüßt, König der Juden. Und dann haben sie ihn gezwungen, das Kreuz zu tragen. Dann haben sie ihm noch Galle gegeben, vermischt mit Wein und dann gekreuzigt bis zum Tod. Eine Sache ist interessant, die steht nicht in den Evangelien, aber es steht im Jesaja Kapitel 50. Da steht, in Kapitel 50, Vers 6, ist ein messianisches Kapitel, da steht, lesen wir Vers 5 dazu, Jesaja 50, Vers 5. Der Herr, Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Diese Übersetzung, meine Wangen den Raufenden, ist ein bisschen Luderdeutsch, was heißt das? Auf Englisch ist besser übersetzt, da steht, they pulled out my beard. Sie haben mir meinen Bart ausgerissen. Das war nur eine andere Qual. Sie haben dir den Bart ausgerissen. Das war der Moment, wo wir lesen im Jesaja 52, sein Angesicht war so entstellt, dass er nicht mehr ausgesehen hat wie ein Mensch. Ein Mensch, vor dem man das Gesicht verbirgt. Und jetzt möchte ich was zum Nachdenken geben. Die meisten von uns glauben, so wie ich geglaubt habe, dass Jesus diese Entstellung, das war heute Karfreitag, da wurde er völlig entstellt, um meiner Sünden willen, damit Gott vergeben kann. Aber ich möchte euch was geben zum Nachdenken. Denn inzwischen, durchs Bibellesen, glaube ich, dass Jesus diese Entstellung länger als einen oder drei Tage hatte. Damals sagt er, vielleicht war er drei Tage. Wir wissen nicht genau, was zwischen Karfreitag und Ostersonntag geschehen ist. Ich möchte euch was sagen. Und zwar, am dritten Tag, als Jesus in der Früh auferstanden ist von den Toten, der Grabstein war weggerollt, das ist auf dem Kreuz, das wird übrigens für unsere Behinderten in Schloss Klaus gemacht, das Kreuz. Kreuz und das offene Grab. Der Stein wurde weggerollt, Jesus ging raus, er war auferstanden in seinem verherrlichten Leib, den was jeder Gläubige kriegt, wenn er stirbt. Der Auferstehungsleib. Aber wisst ihr, was interessant war? Sein Auferstehungsleib war kein mystischer Leib und es war kein perfekter Leib. Weil die Maria Magdalena, die ist gleich zum Grab gelaufen, und interessanterweise, sie ist ins Grab reingelaufen und da ist er nicht gelegen, dann ist sie aus und hat den Gärtner gesehen, ein dreckiger Gärtner. Und ist zum Gärtner gegangen und hat gesagt, hast du ihn Jesus weggenommen? Und dann hat der Gärtner gesagt, Maria. Und sie erkannte, das ist Jesus. Ich habe mir den auferstandenen Jesus irgendwie ein bisschen besser vorgestellt, wie einen dreckigen Gärtner. Er hatte auch keinen perfekten Leib. Sie haben an dem Sonntag eine Mitarbeiterbesprechung gehabt. Jesus, der auferstanden mit seinen Jüngern. Aber einer hat gefeiert, der Thomas. Irgendwo ist er gewesen. Eine Woche später ist er dabei gewesen. Und der Thomas sagt, und wie der Thomas später gekommen ist, haben sie gesagt, stell dir vor, Jesus war da, er ist auferstanden. Und der Thomas hat gesagt, ihr seid auch schon so blöd wie die Weiberleute, glaubt ihr es? Weil die Weiberleute sind vom Grab zurückgekommen. Und eine Woche später war wieder ein Mitarbeitertreffen und der Thomas war dabei und der Jesus steht da und sagt, Thomas, da fühle ich meine Wunden, Hand, Seite. Jesus war auferstanden, aber die Wunden hat er immer noch gehabt. Und was auch interessant ist, wann immer die Jünger Jesus gesehen haben nach der Auferstehung, haben sie erstens immer gefürcht und zweitens, sie haben nie wiedererkannt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist beim Bibellesen. Die zwei Jünger nach Emmaus. Jesus ist mit ihnen spaziert, stundenlang, 12 Kilometer. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben gesagt, weißt du nicht das von Jesus, der was gekreuzigt worden ist? Er hat gesagt, echt wahr? Sie haben ihn nicht erkannt. Und jetzt schlägt es auf Johannes Kapitel 21. Da möchte ich einen Vers sagen, der mir am meisten zum Denken gebraucht hat. Johannes Kapitel 21, Jesus ist bereits auferstanden und da lesen wir, die Jünger sind fischen gegangen, sie haben gesagt, Jesus ist gestorben, jetzt wissen wir auch nicht mehr was da, jetzt gehen wir wieder fischen, das ist das Einzige, was wir kennen. Und dann ist was geschehen. Johannes 21, Vers 3, Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprachen zu ihm, auch wir gehen mit dir, sie gingen hinaus, stiegen ins Boot. In jener Nacht fingen sie nichts. Das ist ja öfter passiert. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Das ist okay, weil Jesus war am Ufer, das war vielleicht zwei. Das kann ich verstehen. Jesus spricht nun zu ihnen, wie wir geschrien haben, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten nein, weil sie haben nichts gefangen. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Das hat er vor 3 Jahren schon einmal gesagt zum Petrus. Wird ihm bekannt vorkommen sein. Dann haben sie einen Haufen Fisch gefangen. Vers 7, da sagt jene Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun also hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Obergewand, denn er war nackt und sprang in den See. Die anderen Jünger, die haben weitergefischt und so weiter. Und dann lesen wir, dann sind sie ans Ufer, haben Jesus getroffen. Und dann steht in Vers 12, und das ist der Vers, den ich mir denke, besprechen will. Jesus spricht zu ihnen, kommt her und frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Das ist ein komischer Satz. Keiner der Jünger wagte zu fragen, ja, wer bist du eigentlich? Sie haben gewusst, es ist Jesus. Warum? Hat Jesus anders ausgeschaut? Ich unterrichte momentan das Buch der Offenbarung, haben ja einige von euch schon mitgemacht. Gell? Schlagt es mir auf, Offenbarung Kapitel 5. Und das war eigentlich das Ausschlaggebende, was mir echt zum Denken gebracht hat. In der Offenbarung in Kapitel 5, da sieht Johannes die Zukunft. Er sieht Jesus auf dem Thron sitzen. Das war nachdem er in den Himmel gefahren ist. Jetzt übermorgen haben wir Christi Himmelfahrt. Das ist, wo Christus in den Himmel gefahren ist. Wo er sich hingesetzt hat auf den Thron Gottes zur Rechten Gottes. Das sieht der Johannes. Aber ein Detail, was er da sieht, ist hochinteressant. Offenbarung Kapitel 5 und Vers, lesen wir Vers 1 noch, brauche ich das nicht erklären. Offenbarung 5, Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, das ist Gott der Vater, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen oder es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Wer ist es? Der Löwe. Jesus Christus. Die Wurzel Davids. Wer ist die Wurzel Davids? Jesus Christus. Um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Wer ist dieses Lamm? Jesus Christus. Aber eins hat mich zum Denken gebracht. Ist übrigens eine berühmte Zeichnung von Matthias Claudius, vom Johannes dem Täufer. Er nimmt das Wort, wahrscheinlich Jesaja 53, hat offen, das Alte Testament, und er zeigt auf Jesus und sagt, dies ist das Lamm. Das ist es. Und dann sieht man unten das Lamm, und da sieht man das Lamm wie geschlachtet. Das Blut rinnt in den Kelch. Und wisst ihr, was mir zu denken gemacht hat? Johannes sieht die Zukunft. Natürlich ist es Bildersprache. Johannes hat keinen Löwen gesehen und keine Wurzel und keine Lampe. Aber er hat Jesus gesehen als der Löwe, als die Wurzel, der Ursprung von David, der König, und wie das Lamm, aber wie geschlachtet. Und Freunde, das ist Zukunft. Das ist Zukunft. Und wisst ihr, was ich eigentlich sagen möchte? Du schau selber auch in deiner Bibel, komm zu deinen eigenen Schlüssen. Aber es kann sein, wenn wir mal vor Jesus stehen, dass wir einen ganz anderen Jesus sehen, als wir den, was wir uns vorstellen. Meistens, wenn Künstler Jesus malen, ist er meistens der Wunder, Fischer, Kettel, blaue Augen, blonde, lange Haare. Sowieso ein Unsinn, weil er war ein Jude, hat wahrscheinlich schwarze Haare gehabt und ein braunes Gesicht. Aber wisst ihr, was ich glaube, was wir sagen im Himmel? Wir werden Jesus sehen und sein Gesicht ist nach wie vor entstellt. Durch die Narben und durch das, was er für uns gelitten hat. Weil Johannes sieht Jesus wie ein Lamm geschlachtet. Das ist Zukunft. Und es kann sein, dass ein Aspekt von Jesus Christus entstellt bleibt für alle Ewigkeit. Und dass das Zeichen seiner Demütigung die ewigen Zeichen seiner Herrlichkeit sind. Ich habe vor Jahren eine Geschichte gehört, die mir ein bisschen geholfen hat, das zu verstehen. Und zwar, da ist ein Vater mit seinem Sohn und er fliegt mit seiner mit dem UFO, mit so einem, was der Weltraum-Dingsbums da, fliegt er durchs Universum und der Vater zeigt seinem Sohn sein Universum, was er gemacht hat. Und eines Tages fliegen sie vorbei bei der Erde und sein Sohn schaut euch und sagt, Vater, da hast du aber einen schönen blauen Planeten gemacht. Und der Vater sagt, ja. Und dann schaut der Sohn genauer und sagt, aber Vater, der Planet ist zwar schön, aber auf dem Planeten, da sind tausende Dackel, alles Hund oben. Und das sind nicht nur Hund, das sind unmögliche Hund. Die zerfleischen sich gegenseitig, die schauen nur auf den eigenen Vorteil. Sie sind lieblos, sie sind brutal. Wieso hast du so Hunde geschaffen? Und dann sagt der Vater zum Sohn, ja Sohn, ich weiß. Aber ich möchte auch sagen, Sohn, ich liebe diese Hunde. Mein Herz geht zu denen hinaus. Und übrigens, mein Sohn, ich möchte, dass du hinuntergehst zu denen und ihnen sagst, wie sehr ich sie liebe. Dann sagt der Sohn, ja Vater, wenn du das möchtest von mir, dann werde ich gehen. Dann sagt der Vater, aber Sohn, da ist ein Haken dabei. Damit sie verstehen, was du sagst, musst du selber ein Hund werden. Du musst ein Dackel werden, damit sie wissen, wovon du redest. Übertragen hat Gott gesagt zu seinem Sohn, du musst Mensch werden. Der Sohn hat gesagt, Vater, wenn es nicht anders geht, dann will ich das gern tun. Weil ich liebe dich, Vater, und ich möchte deinen Willen tun. Und dann sagt der Vater zum Sohn, Sohn, wenn du hinuntergehst, du wirst der Hund, du wirst ihnen alles sagen, dass ich sie liebe. Ich würde gleich sagen, einige werden es annehmen, aber einige werden dich hassen. Und mein Sohn, es wird so sein, sie werden die Umbringer. Aber Sohn, keine Sorge, ich werde dich vom Toten auferwecken. 3 Tage später. Und der Sohn sagt, Vater, das klingt zwar alles sehr wild, aber wenn das dein Wille ist, wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Planeten zu retten, dann will ich gehen. Und dann sagt sein Vater zum Sohn, sagt er, mein Sohn, ein letztes. Wenn du gehst und ein Hund wirst, dich von den anderen Hunden töten lässt und ich dich auferwecke, damit wirst du den Planeten retten. Aber mein Sohn, eins muss dir bewusst sein. Du wirst für den Rest der Ewigkeit ein Dackel bleiben. Du bleibst ein Menschensohn. Und wisst ihr, was eigentlich in der Bibel gewaltig ist, wenn du die Offenbarung studierst? Auf dem Thron Gottes sitzt ein Menschensohn, Jesus Christus. Und ich habe auf den Zettel dazu geschrieben, ganz unten, der Gottessohn wurde zum Menschensohn, damit wir Menschensöhne zu Gottessöhne werden können. Und ich möchte Ihnen noch eine Geschichte vorlesen, die habe ich auf der 6. Seite abgedruckt. Die mir auch geholfen, um das zu verstehen. Das Haus steht bereits lichterloh in Flammen. In einem kleinen Hinterzimmer wütet das Feuer und hat beinahe die Wiege erreicht, in dem das Baby liegt, bereit, das kleine Leben zu zerstören. Da kommt die Mutter rennend durch die Flammen und wirft sich selbst auf die Flammen und löscht damit das todbringende Feuer mit ihrem eigenen Leib. Sie nimmt das Kind, hält es unter ihrem Mantel und läuft durch das Feuer nach draußen. Das Kind ist gerettet. Aber die Flammen haben das Gesicht der Mutter für den Rest ihres Lebens total entstellt. 18 Jahre sind seitdem vergangen. Das kleine Mädchen ist inzwischen herangewachsen zu einer attraktiven Frau mit blonden Haaren, blauen Augen. Das Gesicht der Mutter ist nach wie vor entstellt durch die Narben im Gesicht. Sie befinden sich auf einer Schiffsreise nach Amerika. Wer ist dieses hässliche Monster da drüben? Fragt ein Mann scherzhaft dieses junge, attraktive Mädchen und zeigt dabei auf die entstellte Frau auf der anderen Seite des Schiffs. Was ist ihre Antwort? Sagt sie, das ist meine Mutter und ich könnte jede ihrer Narben 100-mal küssen, denn sie wurde entstellt, als sie mich in ihrer unendlichen Liebe zu mir rettete. Aber nein, sie sagt, diese Frau mit dem entstellten Gesicht, nein, ich kenne sie nicht. Zufällig bläst der Wind so, dass die wohlbekannte Stimme des Mädchens die Ohren der Mutter erreichen. Und diese verachtenden Worte des Mädchens erreichen nicht nur die Ohren dieser entstellten Mutter, sondern auch ihr Herz. Und dann hörte man etwas zerbrechen, wie wenn die Saite einer Gitarre reißt. Aber das war nur ein Mutterherz, welches in zwei brach. Und wisst, die Frage ist die, in unserer Gesellschaft heute wird Jesus Christus andauernd entstellt. Es gibt Jesus-Witze. Jesus wird hingestellt als was, eine Dummheit. Es wird sogar als Fluchwort gebraucht. Die Frage ist, was ist deine Antwort? Wenn Menschen dich fragen über diesen entstellten Jesus. Und die einzige richtige Antwort, geht es nochmal zur Offenbarung Kapitel 5. Nachdem das Lamm steht wie geschlachtet, wisst ihr, was wir dann lesen? Ich habe das auch da auf der letzten Seite noch abgedruckt von Offenbarung 5. Das ist eigentlich die einzige passende Antwort. Offenbarung 5, Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um den lebendigen Wesen und um die Ältesten. Ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und wisst, Freunde, ich glaube, das einzige Richtige, was wir tun können, ist Jesus anzubeten. Das ist die einzige korrekte Antwort. Und ich möchte jetzt mit einem Gebet schließen. Und auch Möglichkeit geben für jene unter euch, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Für dich ist das Kreuz bis jetzt irgendwas, was du nie verstanden hast. Vielleicht hast du es heute zum ersten Mal verstanden, warum Jesus für dich gestorben ist. Und ich möchte die Möglichkeit geben, Jesus Christus heute aufzunehmen. Zu sagen, Herr Jesus, ich möchte ob heute mit dir leben. Du bist würdig. Dich möchte ich anbeten. Und diese totale Vergebung möchte ich annehmen. Und das ewige Leben. Wenn du das möchtest, darf ich dir eins sagen. Jesus ist die Wahrheit. Er ist kein Lügner. Und er nimmt dein Gebet ernst. weil er dich liebt. Du bist die Braut, die er zurückgewinnen möchte, nachdem wir fremdgegangen sind. Und er sehnt sich nach deiner Gegenwart. Ich möchte beten für jeden, der Jesus noch nicht kennt, und du darfst es in dein Herz mitbeten und wissen, dass Gott dich hört. Weil er ist auferstanden und er lebt. Lieber himmlischer Vater, ich komme heute zum ersten Mal bewusst vor dir. Herr, mir wird heute zum ersten Mal bewusst, was das Kreuz bedeutet, für wen du gestorben bist, warum das Kreuz notwendig war und was du am Kreuz für mich erlitten hast. Danke, Herr Jesus, dass du gehorsam gewesen bist, dass du ein Mensch geworden bist, obwohl du immer Gott warst, bist und bleibst, dass du einer von uns geworden bist, damit, dass du als Gottessohn Menschensohn wurdest, dass ich als Menschensohn ein Gottessohn werden kann. Und Herr Jesus, ich möchte einfach vor dir kommen und die Vergebung, die du mir zugesagt hast, annehmen. Ich möchte bitten, vergib mir all die Vergehen, all Lieblosigkeit, all Dinge, die mich von dir getrennt haben und von Menschen. Vergib mir, Herr Jesus, dass ich bis heute eigentlich nie nach dir gefragt habe. Und danke, Herr, dass du mir vergeben hast. Ich möchte Vergebung hierzu nehmen. Bitten, dass du in mein Herz kommst, dass du mein Leben bist und dass ich ab heute in der Gemeinschaft mit dir leben lernen darf, mit meinem wahren Ehemann sozusagen. Ich möchte mit dir, Herr, gemeinsam durch das Leben gehen und danke, dass ich ab heute nie mehr alleine leben muss und Entscheidungen treffen muss, weil du bei mir bist. Herr Jesus, ich möchte dir danken für alles, was du erlitten hast, und ich danke dir noch mehr dafür, dass du auferstanden bist und lebst. Dass wir nicht nur zurückschauen auf ein Kreuz, wo einer gestorben ist, sondern dass wir heute hier mit dir rechnen dürfen, weil du lebst, weil du ein lebendiger Gott bist. Und bei dir, Herr Jesus, möchten wir für immer bleiben. Und Herr, für jene unter uns, die dich vielleicht schon länger kennen, möchte ich beten, dass unsere Liebe zu dir neu entflammt, dass wir die Gemeinschaft mit dir neu entdecken und dass wir mehr und mehr dich wertschätzen lernen. Dass wir dich einfach so wertschätzen für das, wer du bist und für das, was du für uns da hast. Und Herr, wir wissen nicht genau, wen wir einmal treffen werden, wo wir bei dir sind. Aber danke, dass du die Schmerzen für mich getragen hast. Dass du an meiner Stelle den gerechten Zorn Gottes auf dich genommen hast. Dafür möchte ich dir heute einfach danken. Mehr kann ich nicht tun. Ich möchte danken und das Angebot annehmen und damit als freier Mensch leben. Dafür danke ich dir so sehr. In Jesu Namen. Amen. Ja gut, meine Lieben. Es war nett, dass wir da so viel gekommen sind. Wir fehlen einfach den Segen Gottes an. Wünschen ein schönes Frühjahr, Sommer noch. Und in Heris, zur Mitte Oktober ungefähr, hört es wieder was. Und wer wieder Freude, Lust hat, ist wieder herzlich eingeladen zu kommen. Danke, guten Knecht.